Dann Deals, der Transfermarkt-Podcast mit Fabian Knotnerus und Lennart Gens. Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Done Deals, der Transfermarkt-Podcast. Mein Name ist Fabian Knotnerus und ich freue mich heute auf einen ganz besonderen Gast, der eine sehr erfolgreiche Karriere als Spieler hatte und jetzt auch als Trainer sehr erfolgreich ist. Die Rede ist von Jürgen Klinsmann. Herzlich willkommen, schön, dass du da bist.
Ja, herzliches Hallo nach Hamburg aus dem fernen Kalifornien.
Sehr schön. Es freut mich, dass wir trotz großer Zeitverschiebung noch einen Termin gefunden haben, um heute über den DFB-Kader zu sprechen, der am Donnerstag veröffentlicht wurde. 27 Spieler sind in dem vorläufigen EM-Kader. Einer muss noch gestrichen werden. Das heißt, es gibt noch einen Wackelkandidaten bzw. mehrere, wo noch entschieden werden muss, wen es trifft, wer nicht mit zur Heim-EM darf. Jetzt aber zunächst erstmal die Frage, als du von der Veröffentlichung des Kaders mitbekommen hast. Was waren so deine ersten Gedanken?
Ja, also rundum eigentlich alles nachvollziehbar. Ich finde, es ist ein super Kader. Für einen Trainer ist es sehr, sehr schwer, vor allem dann ein paar Leute rauszulassen. Es ist ja immer dann die Diskussion da, wenn du den Kader dann auf die spezielle Nummer dann praktisch runterfahren musst, dass da ein paar Härtefälle dann mit dabei sind. Also diese Härtefälle, die tun weh, die tun jedem Trainer weh. Wenn er einen Spieler praktisch anrufen muss und sagen, du pass auf, aber im Moment nehme ich da jemand anders mit. Weil was man natürlich auch bedenken muss, ist so eine Kaderbekanntgabe oder so ein Kader selbst für ein großes Turnier, eine WM oder eine EM, ist eine Momentaufnahme. Also das ist der Kader, der sprich heute dich überzeugt, etwas Gutes zu erreichen, also wirklich ein gutes Turnier zu spielen. Würdest du den Kader in 3 Monaten oder vor 3 Monaten benennen, dann würden ein paar Namen anders sein. Weil natürlich auch viel in den Vereinen ständig passiert und weil du dir um alles Gedanken machst als ein Trainerstab für so ein wichtiges Turnier. Und deswegen diese Momentaufnahme ist, sprich heute, die ist jetzt da für dieses Turnier im Juni, das in wenigen Wochen losgeht. Und wäre das in 3 Monaten, wären ein paar Namen schon wieder andere. So, das ist, ich glaube, wichtig auch für die Fans, für uns Fans generell immer wieder zu wissen, dass das hat jetzt nichts mit irgendwas Persönlichem zu tun oder irgendwas damit zu tun, dass der jetzt nicht mitgeht, kein Guter ist, sondern es sind ja alles Gute, die letztendlich im Kreis der Nationalmannschaft sind, auch im erweiterten Kreis, das sind ja alles Top-Spieler, die haben alle es verdient, zu einer Europameisterschaft oder zu einer Weltmeisterschaft zu gehen. Aber der Trainerstab muss das halt runterbrechen und muss dann sagen, okay, aber jetzt müssen wir halt ein paar Härtefälle dennoch mitmachen. Und Härtefälle natürlich sind jetzt da, wenn du da auf die Liste schaust, natürlich Mats Hummels, ne, das ist so ganz klar. Und auch an Goretzka, an Leon Goretzka, das sind alles Top-Jungs. Und da gibt es noch ein paar weitere Namen und das tut dir weh. Das tut dir einfach weh, als Trainer, denen sagen zu müssen, Mensch, jetzt im Moment greife ich auf jemand anderes zurück. Da möchte ich jemand anders dabei haben. Und das sind aber dann diese Dinge, die muss ein Trainerstab machen. Das gehört mit dazu zum Job. Ich denke aber, wenn wir jetzt den Kader anschauen dürfen, so im Gesamten ist es ein toller Kader, voller Qualität, die es absolut von der Qualität her mitbringen, was Tolles zu reisen bei dieser Europameisterschaft. Die gehören mit zu den Favoriten. Das ist einfach so, weil Fußball Deutschland immer mit zu den Favoriten gehört, ob du jetzt mal ein paar Turniere vergeigt hast oder nicht, das ändert da nichts dran. Und jetzt, jetzt ist da mal so ein bisschen die Katze aus dem Sack gelassen worden und jetzt drücken wir natürlich die Daumen.
Selbstverständlich. Bevor wir auf jetzt mal die Position für Position ein bisschen durchgehen, du hast die Härtefälle schon angesprochen. Mats Hummels, Leon Goretzka, das sind natürlich zwei Namen, die waren in den letzten Jahren, Mats Hummels mal mit Ausnahme, eigentlich immer dabei, ein wichtiger Bestandteil der Nationalmannschaft. Hätte denn der Trainer Jürgen Klinsmann die beiden mitgenommen?
Der hätte die gleichen Probleme gehabt. Also ob jetzt ein Julian oder ein Jogi Löw oder wer auch immer Nationaltrainer ist, der trägt das mit sich rum, der diskutiert das mit seinem Trainerstab rauf und runter bis ins letzte Detail, bis der Kopf wirklich qualmt. Das ist kein einfacher Prozess, den du da durchläufst, weil du natürlich eine Riesenverantwortung hast, auch für die Jungs, also weil du mit denen fühlst und du weißt, dass du denen wehtust, ne? Weil die haben es ja schon gezeigt und bewiesen, dass sie klasse Kicker sind. dass sie Teil, fester Bestandteil sind der Nationalmannschaft. Und dennoch muss Julian jetzt mit seinem Trainerstab, er muss nach vorne schauen, er muss in die Zukunft schauen, er muss schauen, wer ist der nächste Mats Hummels? Wer ist der nächste Leon Goretzka? Wer ist der nächste in jeder einzelnen Position, die jetzt doppelt besetzt sind, teilweise ja auch dreifach besetzt sind, weil jetzt darfst du 26 Spieler mitnehmen, anstatt 23 früher. Was ich persönlich, Fabian, ich persönlich finde es nicht gut. Also ich hätte lieber 23, das macht zu viel Kopfzerbrechen, da mit 26 jeden Tag trainieren zu müssen. Du musst ja immer praktisch dir das Spielchen ausdenken, weil du drei Spieler mehr auf dem Platz hast.
Das ist dann ja meistens auch so, dass das ja nicht Spieler sind, die auf jeden Fall in der ersten Elf stehen, sondern das sind ja eher Spieler Nummer 17, 18, 19, die halt perspektivisch dabei sind. Und das muss ja dann auch vom Charakter natürlich einigermaßen stimmen, dass die dann halt auch selber wissen, ihre Rolle kennen und wissen, die dürfen jetzt nicht mit Startelf-Einsätzen rechnen, sondern halt wissen, ja, ich komme vielleicht mal rein, aber ich bin halt auch im Endeffekt vielleicht dafür da, wie ein Podolski 2014, der seine Rolle kannte, ich bin für die gute Stimmung da. Und das ist wahrscheinlich auch nicht gerade ganz einfach.
Ja, da hast du vollkommen recht. Also das sind dann Positionen, die ab, sage ich jetzt mal, 17, 18 bis 26, da musst du wirklich sicher sein, das sind Top-Charaktere, das sind Jungs, die geben Feuer im Hintergrund, die machen gute Stimmung, die machen gute Laune, aber sie wissen, sie werden wahrscheinlich begrenzt Einsätze bekommen beim Turnier. Und wenn du als Trainerstab jetzt dir wahnsinnig viel Gedanken von 17 bis 26 machen musst, das ist dann auch irgendwo halt enorm, nicht verlorene Energie, um Gottes Willen nicht, aber du solltest dich eigentlich konzentrieren auf die ersten Elf, auf das, was du mit denen machst, die ja anfangen und wen du dann reinbringst, na, mit den fünf Auswechseln, die du dann übrig hast und so. Aber so ist halt der Gang der Dinge und das kam alles mit Covid, dass sie hochgegangen sind dann mit dem Kader auf 26. Vielleicht tun sie es auch irgendwann mal wieder zurückschrauben. Ich fände es eigentlich ganz gut, aber naja, lassen wir mal dahingesagt. Jetzt sind's die 27, die er jetzt gewählt hat, einen muss er noch streichen. Für uns Fußballfans, sage ich jetzt mal, ist es eine Diskussion. Wen würdest du jetzt da von der Position her streichen? Diese Einzelnen, also reden wir jetzt praktisch wieder um eine Position, die eigentlich keine Rolle spielt in dem Turnier. Und da gibt halt noch Gesprächsstoff für ein bisschen. Aber ja, dann wird halt ein Trainerstab das auch nochmal rauf und runter fahren und sagen, brauchen wir wirklich vier Torhüter oder reichen drei zum Beispiel?
Genau, Julian Nagelsmann hat ja auf der PK schon klar gesagt, dass er gerne mit den vier Torhütern plant, aus Belastungssteuerungsgründen. Ja, ob man das jetzt als Otto-Normalverbraucher, sag ich es mal, nachvollziehen kann und möchte, sei mal dahingestellt. Aber wie gesagt, so hat er sich jetzt entschieden. Das heißt, es sind andere Wackelkandidaten, mit denen er auch schon persönlich gesprochen hat, die Bescheid wissen. Ist natürlich unschön. Was ich persönlich schon mal cool finde, dass er sich klar ausgesprochen hat, dass er quasi schon eine Startelf hat und die halt danach ergänzt. Was ich schon mal ganz vernünftig finde, dass er auf jeden Fall einen klaren Gedanken hat dahinter, wie er nominieren möchte, welche Spielertypen er noch braucht, die gut passen, wenn Spieler XY mal ausfallen. Wenn wir jetzt schon bei den Wackelkandidaten oder bei dem Streichkandidaten sind, hättest du jemanden im Kopf, wo man sagt, da wird's wahrscheinlich eng? Also wenn man mich jetzt fragen würde, die Namen Koch, Pavlovic, Bayer, das sind, glaube ich, schon welche, wo man sagt, die hätten es wahrscheinlich ein bisschen schwerer. Hast du da einen klaren Kandidaten?
Nein, ich hätte da jetzt überhaupt nicht einen klaren Kandidaten, weil ich würde da in aller Ruhe mal die Trainingseinheiten abwarten. Ich meine, er hat ja, oder ein Nationaltrainer hat so wenig Zeit, die Dinge zu trainieren mit seinen Spielern. Also er hat eigentlich nie die Antworten schon parat jetzt auf bestimmte Elemente im Spiel, wie sie sich optimal ergänzen, welcher Spieler sich am besten ergänzt mit dem anderen Spieler, ne? Wie die Chemie dann da ist zwischen den Spielern, wie das blinde Verständnis aufgebaut werden kann zwischen Spielern. Die ja sicherlich zum Beispiel Joshua Kimmich mit dem Goretzka über zig Jahre hinweg, da wissen wir alle, sind beste Kumpels und die suchen sich permanent auf dem Platz und so. Die haben dieses Verständnis, weil sie jeden Tag miteinander trainieren. Ja, und wenn du jetzt halt die Chance hast, da die Vorbereitung zu gehen und wirklich mehr Trainingseinheiten zur Verfügung als vor normalen Länderspielterminen, kann da auch das ein oder andere überraschende Element rauskommen dabei. Dass sich auf einmal der Spieler X mit dem Spieler Y ganz anders und toller ergänzt und verständigt und abdeckt, absichert und was weiß ich auch alles, dass du sagst, mit denen habe ich eigentlich gar nicht so richtig auf der Rechnung gehabt. Aber wenn die zwei miteinander spielen, das ist ja bombastisch, ne? Also das ist ja, da wäre man ja blöd, wenn wir die jetzt nicht spielen lassen würden. Also von daher, ich denke, da kommen auch im Trainingsbetrieb, kommen da dir auf ganz, ganz neue Gedanken als Trainer, wenn du dann zuschaust und diese Sachen siehst. Und wie gesagt, halt vorhin, Fabian, das ist eine Momentaufnahme. Und diese, auch selbst diese Momentaufnahme des jetzigen Kaders, da kann sich auch noch während dem Trainingslager jetzt nochmal ein bisschen verändern, in dem Sinne, wer dann die Stammelf ist und wer die Startelf ist. Und da darfst du nie die Tür zumachen. Das musst du alles offen lassen. Das kann eine Überraschung sein, dass da einer reinkommt und auf einmal das Spiel seines Lebens macht. Also, und du gibst ihm vielleicht nur 20 Minuten, naja, jetzt gib nur mal Gas und tob dich aus. Dann macht er aber so viele Dinge, die dann dich dazu bewegen, dass, Moment mal, also jetzt so in der Form, wie er jetzt gerade ist, der Kerl, oh, da dürfen wir den gar nicht rauslassen, ne?
Das muss man immer nochmal betonen. Ich meine, das Trainerteam, die sehen dann die Spieler tagtäglich, die wissen bei den Trainingseinheiten, beim Drumherum, wie sie sich benehmen, wie sie sich verhalten, wie fit sie sind. Und ich glaube, du kennst es auch ganz gut aus deiner Vergangenheit als Bundestrainer. Hier in Deutschland, da gibt es dann 83 Millionen Bundestrainer, die dann alles natürlich besser wissen und denken bei dem einem Spiel, was sie im Fernsehen geguckt haben, ah, jetzt weiß ich aber, dass das nicht funktioniert und der mit muss oder der nicht mit muss und der spielen muss. Ja, da muss man immer noch mal sehen, da steckt halt schon was dahinter. Da sind halt ganz, ganz viele ja, Variablen, die noch dazwischen sind, um da halt zu beurteilen, wer passt jetzt zu wem am besten, wer soll spielen, wer soll nicht spielen. Ich hatte vorhin jetzt schon Koch, Pavlovic und Maxi Bayer angesprochen. Pavlovic und Maxi Bayer vor diesem Turnier noch kein einziges Länderspiel jetzt bestritten. Bei dir war es 2006 bei der WM-Nominierung ähnlich. Da hast du nämlich David Odonkor das erste Mal nominiert, der vorher nur in den U-Nationalmannschaften war. Ist das nochmal so eine andere Schwelle der Nominierung, beziehungsweise muss man da nochmal ein bisschen mehr drüber nachdenken? Oder spielt diese Erfahrung, beziehungsweise wie viele Länderspiele man vorhat, bei manchen quasi keine Rolle, weil, wie du auch schon gesagt hast, es geht um den Moment, um die Leistung in dem Moment und das ist egal, ob er schon 100 Länderspiele hat oder halt vor seinem Debüt steht.
Ja, also ich glaube nicht, dass es sich zu arg beschäftigt als Trainer jetzt, wie viele Länderspiele einer hat und was er schon alles gerissen hat, sondern es wirklich diese Momentaufnahme, was gibt er unserem Kader jetzt oder unserer Mannschaft dann speziell? Na, also ein Maximilian Bayer, zum Beispiel, wenn er reinkommen würde, was würde er anders machen als ein Führich? Was würde er anders machen, wenn er, was weiß ich, die Seiten wechselt? Na, was sind seine Elemente, seine Spiele? Wir damals, David Odonkor war ja ganz klar, das ist eine unglaubliche Waffe mit seiner Schnelligkeit, mit seinem Überraschungsmoment, weil er halt auch absolut unbelastet ist und macht sich jetzt keinen Kopf darüber und er geht einfach auf die Leute los, geht eins gegen eins. Und dann weiß halt der Gegner erstmal gar nicht, wie er mit dem klarkommen soll. Den haben sie halt nicht auf der Liste gehabt. Also, und diesen Überraschungsmoment, den können dir einige Spieler in diesem Kader, den jetzt Julian bekannt gegeben hat, geben. Und das will er jetzt ausprobieren. Das will er jetzt auch sehen in den Trainingseinheiten. Und wer ist da am ehesten fähig, dann wirklich an ein Spiel, wenn es vielleicht 1-1 steht, noch in der 85. Minute, noch irgendwie etwas Überraschendes zu machen, zu drehen, wo jetzt der Gegner wirklich nicht weiß, was ist das jetzt für ein Typ? Was macht der jetzt? Ne? Klar, jeder scoutet jeden. Also die werden auch, die Schotten werden uns auch im Detail auseinandernehmen und wissen, okay, wen kann er von der Bank bringen? Was hat der für Eigenschaften? Wie oft geht er links vorbei oder rechts vorbei? Wie viele Flanken haut er rein, wenn er von außen kommt oder sonst was? Das ist alles heute gar kein Problem mehr. Die sind alle top vorbereitet auf ihre Gegner. Aber dennoch, wenn du Spieler dabei hast, die sich jetzt halt einfach mal nicht zu viele Gedanken machen und zu verrückt machen, sondern einfach auch nur happy sind, in diesem besonderen Turnier mit dabei zu sein, dann ist das schon allein ein Überraschungsmoment. Dann ist es schon allein etwas, wo vielleicht gut stimulierend auf deine eigene Truppe wirkt, ne, auf die Stimmung auch innerhalb deiner eigenen Truppe, aber natürlich auch immer wieder ein paar Fragezeichen den Gegner gibt. Und ich glaube, da haben wir jetzt einen Kader beieinander, der wirklich viele Überraschungsmomente geben kann, auf denen wir neugierig sind, ne, weil sie wirklich neugierig sind von ein paar Jungs, die jetzt halt noch nicht, wie du gesagt hast, noch nicht dabei waren und noch keine Länderspiele haben. Und die können schon in einem gewissen Moment, und wenn es nur ein Moment ist, wie im David in dem Sinne, also er hat mehrere Momente erlebt, aber sein Moment war natürlich gegen Polen im dritten Gruppenspiel. Er hat uns dann in die nächste Runde katapultiert mit seiner Flanke. Das wirst du nie vergessen und das wird auch der David nie vergessen. Und da kann er auch ewig, ewig stolz drauf sein auf sich. Und das ist dann halt die Hoffnung, die du hast als Trainer, wenn du so ein paar Elemente mit reinbringst, die ein bisschen überraschend wirken, jetzt vielleicht auf die ein oder anderen Fußballfan.
Ich glaube, auch kein Außenverteidiger freut sich, wenn er draußen David Odonkor sieht, der nach 75 kommt und du hast dir schon abgerackert und du weißt, ach, jetzt muss ich nochmal richtig anziehen. Ich glaube, das ist, ja, da hat man auf jeden Fall kein Lächeln im Gesicht, wenn man den Spieler draußen sieht. Ja. Weiter würden wir machen, beziehungsweise du hast schon von der Neugierde gesprochen, die man jetzt auf das Team hat. Neugierig war man auch bezüglich der ganzen Nominierung, die es vorher schon gab, vor dieser eigentlich normalen Pressekonferenz, wo der Bundestrainer den Kader bekannt gibt. Wie hast du diese Kampagne wahrgenommen? Findest du das cool? War das für dich eher sowas wie, komisch, wundert mich, warum nicht einfach eine PK und gut ist? Wie war dann so deine Einschätzung zu?
Ich muss ganz ehrlich sein, ich habe nur ein paar Beispiele mitbekommen. Also, weil ich halt in Los Angeles lebe. Also, ich habe jetzt nicht von jedem Einzelnen mitbekommen, wie man die Bekanntgabe dann kommuniziert hat oder rübergebracht hat. Also, ich denke jetzt mal, dass sie alle wussten, dass sie nominiert sind, na, vom Trainer ohnehin, telefonisch oder per Text oder egal wie. Aber an sich, als Idee fand ich es eigentlich ganz lustig. Ich fand es ganz lustig, war irgendwie mal anders. Und traditionell hast du halt immer diese Pressekonferenzen und dann sitzen natürlich die Journalisten da, die müssen auch ins ganze Land anreisen und dann ist es ein Riesenaufwand, dann macht man irgendwie einen speziellen Ort, der vielleicht mit dem Sponsor verbunden ist oder sonst was. Also dieses Traditionelle, das natürlich irgendwie jeder gewohnt ist, das mal ganz anders zu machen, so ein bisschen über den Haufen zu schmeißen, finde ich eigentlich ganz erfrischend, muss ich sagen. Aber ich habe es jetzt nicht bei jedem Einzelnen kapiert, wer wie, also praktisch mit einbezogen war oder es gesagt bekommen hat. Ich habe nur eines am Flughafen, glaube ich, über Lufthansa mit so einer Ansage und so. Aber ich finde es eigentlich ganz, ganz okay. Also ich finde es lustig, dass man es mal ein bisschen anders aufzieht.
Ja, vor allem in der heutigen Zeit, wo ja jeder Journalist versucht, nochmal mit seinen Infos da vorher rauszugehen und zu sagen, ja, der ist dabei. Den ist man natürlich da auch ein bisschen, ja, zuvor gekommen mit den Leaks quasi. Ich fand es auch sehr amüsant, ein Joe Gerner als GZSZ-Star, der da Joshua Kimmich bekannt gibt, ein Pflegeheim, der Jonathan Tah bekannt gibt. Also da waren sehr, sehr viele coole Sachen dabei, wo ich sage, das war, wie du auch sagst, sehr erfrischend, mal wirklich was anderes. Ich kann natürlich auch die verstehen, die sagen, ach, warum nicht einfach eine PK? Aber so, muss ich sagen, war mal was anderes und das hat irgendwie schon ein bisschen für so einen kleinen Hype gesorgt, muss man ja sagen. Also die Vorfreude ist dadurch auf jeden Fall angestiegen und man war gespannt, wer sozusagen jetzt als nächstes präsentiert wird.
Ja, ja, toll, wenn das so rüberkam, dann finde ich super.
Also ich glaube, der Großteil der Kommentare auf Social Media war durchgehend positiv. Wie gesagt, da war natürlich immer welche dabei, die da nicht mit einverstanden sind, aber wirklich durchweg. Gutes Feedback dazu und muss ich sagen, ja, war mal was Frisches, was Neues und hat dementsprechend sehr viel Spaß gemacht. Wenn wir nochmal jetzt wieder zum Kader gehen. Wir haben ihn jetzt quasi noch gar nicht offiziell einmal komplett genannt. Ich glaube, der Großteil der Zuhörer und Zuschauer hat ihn natürlich schon mitbekommen. Aber wenn wir jetzt mal auf die Torhüterposition gehen. Wir haben natürlich Manuel Neuer, Marc-André Ter Stegen, Oliver Baumann und Alexander Nübel als erstes, beziehungsweise als vierten Keeper. Es sind erstmal vier und nicht drei. Das hast du schon mal gesagt, du hättest drei mitgenommen. Wenn man jetzt die vier nimmt, sagt es für dich, ist es okay. Ist ein Ortega zum Beispiel, der bei Man City eine ganz gute Rolle spielt, aber nur zweiter Keeper ist, nicht berücksichtigt. Leno, der selber verletzt ist, Trapp, der nicht dabei ist. Gehst du da mit den vieren? Ist das für dich in Ordnung? Oder sagst du, ja, wie gesagt, die drei hätten es gereicht?
Nein, also ich bin mit allen total d'accord. Aber ich wäre genauso mit den anderen Jungs, die du jetzt schon gerade erwähnt hast, auch d'accord. Ne? Also Ortega, was er im letzten Spiel gerissen hat gegen Tottenham, das war super. Das war, habe ich auch, ich habe das mitkommentiert auf ESPN in den USA, das Spiel, also Tottenham Man City, und also da reinkam und danach ging natürlich alles um diese 1-gegen-1 Situation mit Son, der praktisch dann rettet und wahrscheinlich in den Titel einspielt jetzt, ne? Wenn sie am Wochenende
als ehemaliger Tottenham-Spieler, hat man sich darüber gefreut, dass Sonny nicht gemacht hat, oder hat man da und Arsenal da wahrscheinlich dadurch nicht Meister wird, oder ja, hat man sich eher geärgert, weil man halt nicht den Punkt geholt hat?
Also ich muss ehrlich sagen, ich glaube, dass viele, viele Tottenham-Fans in dem Moment sich eher gefreut haben, dass Stefan Ortega, dass er den rausgeholt hat, ne? Weil es geht halt bei uns nicht im Blut, irgendwie Arsenal es zu gönnen, Meister zu werden. Das geht halt nicht. Und all die Torhüter, wenn du die so zusammenzählst, das sind alles Top-Torhüter. Und irgendwie würde es mir jedem gönnen, wirklich jedem gönnen, dort in dem Kader zu sein und zur Europameisterschaft zu gehen oder zu einer Weltmeisterschaft zu gehen. letztendlich musst du dann trotzdem konzentrieren auf deine 1 und eine 2 und das ist ja schon mal schwer genug. Na, weil Manuel ist natürlich der Torhüter schlechthin der letzten 15 Jahre. Also gibt es gar keine Zweifel, aber auch Marc Ter Stegen. Also Entschuldigung, du spielst beim FC Barcelona und alle Länderspiele, die du gemacht hast, machst du genauso gut und machst du also qualitativ auf der obersten Schiene. Und trotzdem bist du die 2, wenn Manuel wieder zurückkommt, also nach seinem Unfall. Aber das spricht dann letztendlich auch für den deutschen Fußball. Das spricht wirklich von deutschen Fußball, worüber uns die Welt beneidet. Das ist wirklich so. Obwohl wir natürlich jetzt 2 Weltmeisterschaften komplett vergeigt haben, ne, also das peinlich, richtig peinlich vergeigt haben. Aber dennoch, wenn es praktisch um diese Spielertypen geht und um diese einzelnen Positionen geht und was sie dann auch in ihren Clubs dann reißen und was sie da spielen, da haben wir einen riesen Respekt bei all den anderen Nationen. Ja, was wir oftmals vergessen, also wir denken immer wieder, oh, wir müssen uns jetzt ein bisschen da, was weiß ich, runterreden. Aber wir haben, also wir genießen wirklich sehr hohes Ansehen weltweit im Fußball mit unseren Spielern, die wir haben, vor allem natürlich mit den Torhütern, die wir traditionell haben, seit Jahrzehnten haben wir immer super Torhüter. Und deswegen, klar, es tut weh, wenn ein Trapp nicht mitgehen darf oder ein Lehner nicht mitgehen darf, ein Ortega und das, aber du musst halt dann letztendlich dann 3, 4 benennen, aber bei den ersten zweien, da gibt es halt absolut gar keine Diskussion. Die zählen zu den Top 5 in der Welt.
Absolut, ich glaube, da gibt es sehr, sehr viele Nationen, die uns um unsere Torhüter beneiden, die auch wahrscheinlich jetzt sogar zu Hause bleiben. Apropos Torhüter, da haben wir natürlich auch bei wenn wir über deine Zeit als Bundestrainer sprechen, 2006 auch eine Situation gab, die für dich wahrscheinlich auch nicht so ganz einfach war, und zwar sich zwischen Oliver Kahn und Jens Lehmann zu entscheiden. Wie war damals der Entscheidungsprozess? Wie haben das die beiden aufgenommen, wahrgenommen? Ja, kannst du da einmal kurz ein paar Insights geben, wie schwierig es ist, als Bundestrainer da sich festzulegen und dem einen zu sagen, ja du, Heim-WM, aber du bist leider die Nummer 2.
Ja, das sind dann Extremmomente und diese Entscheidung war so ein Extremmoment innerhalb des Trainerstabs. Natürlich Andi Köpke mit seiner unglaublichen Erfahrung, selbst Top-Torhüter und dann natürlich lange, lange Jahre Bundestorwarttrainer und alles. Und da zu dieser Entscheidung zu kommen, okay, mit wem gehen wir als Nummer 1 ins Turnier, das hat uns schon schlaflose Nächte bereitet. Also das ist gar kein Thema, weil wir einen riesen, riesen Respekt immer hatten vor Oliver Kahn, aber auch gesehen haben, dass Jens Lehmann einfach im Kommen war. Vielleicht ist das so ein bisschen ähnlich wie Manuel Neuer und Marc Ter Stegen. Also wirklich beide auf einem absoluten Weltklasse-Niveau. Und Jens hat halt damals so ein bisschen so diese neue Art des Torwarts verkörpert mit hohem Stellungsspiel, technisch sehr, sehr gut am Fuß und irgendwie haben wir uns dann halt all diese Themen rauf und runter diskutiert und es war wirklich immer noch am Schluss, als das war eine Diskussion bis nachts um 3 in München, weil wir dem FC Bayern auch den Gefallen tun wollten, jetzt also kurz vor dem Turnier zu sagen, was war auf, so gehen wir jetzt rein ins Turnier, entweder so oder so. Und haben wir gesagt, wir treffen jetzt heute eine Entscheidung und dann kommunizieren wir es auch am nächsten Tag zum Club, aber vor allem natürlich auch zuerst zum Spieler. Ne? Und dann haben wir halt uns auf den Jens dann als Starter erstmal festgelegt und haben dann den Oliver angerufen am Vormittag, ob er auf einen Kaffee vorbeikommen kann bei uns im Hotel. Und so ist es dann auch gekommen. Er kam dann vorbei und er war natürlich also absolut total enttäuscht, dass wir uns erstmal von Jens entschieden haben. Und wir hatten natürlich auch ein bisschen Bammel, dass er vielleicht sagt, ja, dann schmeiße ich hin oder dass er, das lasse ich mit mir nicht machen, weil er war Welttorwart 2002, phänomenales Turnier gespielt und alle Turniere, die er gespielt hat, waren top. Und also diese Gefühlswelt bei ihm dann zu lesen, das war enorm schwierig. Und was uns absolut begeistert hat am Oliver, war einfach, wie ganz trocken professionell er dann das aufgenommen hat. Klar, du hast ihm die Enttäuschung im Gesicht brutal angesehen, aber er hat gesagt, okay, er muss da erstmal drüber nachdenken, hat er gesagt. Und ist dann gegangen, haben uns gedrückt und dann haben wir natürlich den Bammel gehabt, dass er sagt, na, das reicht mir dann mache ich das nicht mit. Ne? Und schon am nächsten Tag kam die Reaktion, ist akzeptiert. Ne? Und das fand ich mega, das fand ich einfach mega. Und wir haben ihm auch gesagt dann, dass er wahrscheinlich einer der, wenn er sollte er auch nicht spielen, er wird wahrscheinlich einer ganz wichtigen Spieler sein, um eine erfolgreiche WM 2006 zu spielen. Weil seine Energie und seine Körpersprache und seine Einwände, die er hat, dann auch verbal und so, die zählen halt dreifach und vierfach, weil er Oliver Kahn ist. Und das hat er dann auch aufgenommen und er wurde praktisch zum Anfeuerer, zum Energiegeber der ganzen Truppe und hat den Jens stimuliert, hat Gas gegeben in jedem Training, in jedem Trainingsspiel. Ähnliches vielleicht sehen wir jetzt mit diesem Kader. Verstehst, wenn wir von einem Thomas Müller reden, da sagen wir auch, wahrscheinlich wird er nicht jedes Spiel von Anfang an spielen. Aber er ist natürlich Radio Müller. Ne? Er ist natürlich ein Typ, der immer Feuer gibt, der immer da ist, der immer Präsenz hat, der immer mehr will und mehr will. Das ist in seinem Gen einfach drin. Thomas, der ist nie zufrieden. Jedes Trainingsspielchen will er gewinnen. Und wenn er es nicht gewinnt, dann ist er sauer. Und das brauchst du. Du brauchst Spieler, die vielleicht gerade nicht mehr auf dem höchsten Zenit sind. Allerhöchsten, er ist immer noch auf dem guten, also, aber die es dann akzeptieren, okay, vielleicht der will das jetzt halt anders machen, der Trainer, jetzt nimmt er halt den da rein, jetzt spielt halt der gerade auf meiner Position, aber wehe dem, ich komme rein, dann reiße ich was und wenn ich nicht reinkomme, dann sorge ich dafür, dass alle Trainingseinheiten auf einem absolut höchsten Niveau ablaufen und keiner sich hier ausruhen kann und jeder auf der höchsten Anspannung läuft, die 4 bis 6 Wochen, die wir miteinander zu tun haben, jetzt beim Turnier.
Eben, es muss ja auch, du hast es angesprochen, man ist auf einem, über einem langen Zeitraum, hockt man quasi aufeinander, das muss halt auch einfach als Truppe charakterlich passen. Dementsprechend nominiert man natürlich auch danach und nicht nur nach, er bringt Top-Leistung, er würde uns da weiterhelfen, aber wenn er nicht spielt, meckert er, sondern du brauchst halt auch dann natürlich die Charaktere, die dann halt aus der zweiten Reihe dann auch Stimmung mit reinbringen, von der Bank raus, die du weißt, wo du weißt, den kannst du immer reinschmeißen, das passt richtig gut. Und wenn wir jetzt nochmal auf den Kader schauen, wir haben 9 Verteidiger, 5 Innenverteidiger, 2 Links-, 2 Rechtsverteidiger, ein Linksverteidiger dabei ist, der war auch unter ihren Fittichen bei Hertha BSC, und zwar Maxime Mittelstädt, wo viele schon ja sich in der Saison, quasi vor der Saison, gefragt haben, was möchte der VfB Stuttgart mit dem Jungen? Du hast aber schon vorher, es wurde ja dieses Tagebuch, was geleakt wurde, was hast du gesagt, das ist ein mega ein Top-Talent, er ist lernwillig, er braucht nur eine Leistung, ein leistungsförderndes Umfeld. Und ich glaube, damit hast du den Nagel auf den Kopf getroffen. Er hat jetzt sein top-orientiertes Umfeld beim VfB, spielt eine super Saison, ist jetzt Nationalspieler. Was sind so deine Worte zu ihm, wenn du jetzt denkst, wenn du weißt, das hast du vor 4 Jahren quasi über ihn geschrieben und jetzt ist er Nationalspieler?
Nein, für jeden Trainer, also der mit den Spielern zu tun hat, hast du immer so diese Hoffnung, dass du Spielern etwas mit auf den Weg geben kannst und dass die Spieler dann wirklich in ihrer Karriere dann, egal wo sie hingehen, dass sie ihren Lauf nehmen, dass sie zu ihrem Potenzial wirklich dann auch kommen, das sie haben. Und bei Maxi war es schon klar zu erkennen, dass er einfach eine unglaubliche technische Begabung hat und vor allem eine Ruhe am Ball hat und einen Blick für die Situation hat, das außergewöhnlich war. Aber er muss im richtigen Umfeld auch mit den richtigen Mitspielern dann wachsen. Es musste einfach auch passen und er ist zu der Zeit bei Hertha war einfach alles noch total konfus, da war Tohuwabohu, da war immer jeden Tag war irgendein Problem da und das ist brutal schwer von jungen Spielern dann hochzukommen und wirklich auch seine Qualität dann zu zeigen. Es war noch zu einem Zeitpunkt auch, wo Plattenhardt, also auch mit präsent war, der auch Nationalspieler war, die haben sich dann immer um diese Position gestritten ein bisschen, was ja eigentlich ein guter, sag ich jetzt mal, Zweikampf war und Platte hatte Erfahrung, er wusste, wie er seine Stärken zum Tragen kommt, vor allem natürlich mit Standardsituationen und so. Es war schwer für Maxi da durchzubrechen. Und als ich dann gesehen habe, dass ich in der VfB nimmt, da habe ich mich unglaublich gefreut. Nicht nur, weil es mein ehemaliger Club auch ist, aber sondern weil ich wusste, wenn er dort die Chance bekommt, mal richtig einen Lauf an Spielen zu haben, 10, 15 Spiele, wo man ihn mal durchzieht und auch mal Fehler zugesteht und einfach mal tun lässt, dann kommt da dieses besondere Talent raus und das freut, also jeder Trainer, das auch seine Jugendtrainer, wird es unglaublich freuen, weil jeder hat irgendwie ein bisschen mit dann an dieser Schraube gedreht, dass er doch vielleicht Nationalspieler wird. Ne? Das ist dann wunderschön und er ist natürlich nicht nur ein klasse Linksverteidiger, so wie er es jetzt gezeigt hat beim VfB, sondern er ist auch ein ganz feiner Kerl. Ein absolut feiner Kerl. Und deswegen, nein, da freut man sich dann besonders, dass einer dann auf das Niveau geschafft hat und jetzt eine Europameisterschaft spielen darf im eigenen Land.
Ja, ich glaube, viel, viel mehr geht da eigentlich nicht. Das ist ja das, wofür man im Endeffekt Profifußballer wird, dass man ja im eigenen Land sein Land repräsentieren kann in der Nationalmannschaft. Ich glaube, das ist, ja, haben nicht viele mit gerechnet, aber wie gesagt, habe ich ja vorhin schon bei der Frage, bei der Formulierung der Frage gesagt, absolut verdient, richtig Top-Saison. Generell der VfB natürlich sehr überraschend, eine richtig starke Saison gespielt. Wenn wir ins Mittelfeld gehen, da kommen wir auch zu einem, der auch auf eine gewisse Art und Weise überraschend das Ganze gemacht hat, und zwar Robert Andrich mit den Leverkusenern. Xhaka und Palacios mehr oder weniger gesetzt gewesen, aber wenn Andrich gespielt hat, war das ja ein absoluter Abräumer. Ich glaube, ja, gegen den du nicht laufen möchtest als Offensivspieler, wo du weißt, da tut es im Endeffekt weh. Ist das so ein Spieler, so ein Typ, der Nationalmannschaft zuletzt auch immer ein bisschen abhanden gekommen ist, oder ist das einfach zu salopp gesagt, dass das einfach, weil Goretzka und Co. waren ja auch Typen einfach, die aber natürlich sich ein bisschen unterschieden haben. Ist das so einer, wo du weißt, okay, wie Jens Jeremies damals, wenn du über die Mittellinie kommst, dann tut's weh? Unabhängig davon, dass Robert Andrich natürlich auch mit dem Ball ordentlich was kann. Ist das ein Typ, wo man sagt, das ist genau der, der die Nationalmannschaft gebraucht hat?
Ja, ich denke schon. Also dieses Puzzle, das der Julian jetzt zusammenbastelt, ne, das muss natürlich ineinander greifen von den verschiedenen Bausteinen, wie sie sich dann ergänzen. Und ich glaube, traditionell in unserem deutschen Spiel haben wir uns immer viel, viel besser getan, wenn wir so eine richtige Sechs hatten. Ne? Also eine Sechs, die einfach sauber macht, wo dem Acht und dem Zehner den Rücken frei hält. Und aber auch der Hintermannschaft immer wieder die Dinge erleichtert. Ne? Und durch die Geschichte hinweg haben wir da phänomenale Sechsen gehabt. Also die 90, als wir Weltmeister wurden mit Diego Buchwald, der sich dann um Diego Armando Maradona gekümmert hat im WM-Endspiel. Ne? Und später dann, als wir Europameister waren, 96, hatten wir einen Dieter Elz zum Beispiel, Thorsten Frings, der dann kam. Also ich glaube, wir hatten über die Jahrzehnte hinweg super Nummer Sechser. Und das ist schon wichtig. Es kommt natürlich ein bisschen auch auf die Spielauffassung des Trainers drauf an, auf was er Mehrwert legt. Ne? Der eine macht es lieber so, der andere macht es lieber so. Aber es tut uns eigentlich irgendwie immer gut, wenn wir einen klaren Sechser haben, der einfach aufräumt. Und der auch mal dazwischen haut. Und das ist gerade ein Element auf internationaler Ebene. Und das hat er ja auch so fantastisch gemacht, nicht nur in der Bundesliga-Saison, der Robert, sondern auch jetzt in der UEFA-Cup-Saison, ne, wo sie jetzt das Endspiel noch haben. Dass er einfach auch wehtun kann, ne, dass er mal dazwischen haut, dass er auch mal, dann hat man halt mal eine gelbe Karte. Ne, aber du brauchst Momente im Spiel, wo du dem Gegner signalisierst, so weit und nicht weiter. Ne, jetzt geht's zur Sache hier. Ne, jetzt wird's unangenehm. Und ich sage jetzt mal, diese gesunde Härte, die ist bei allen großen Mannschaften immer wieder erkennbar durch zwei, drei Spieler. Ob das das große Barcelona war, genau, Anfang der 2000er, ob das alle großen Mannschaften haben irgendwo einen drin, der dann irgendwann mal sagt, also so weiter nicht weiter. Ne? Oder wie jetzt bei der letzten WM dann Messi im Prinzip geschützt wurde von seinem gesamten Mittelfeld. Ne? Wir haben hinter ihm abgeräumt, was auch immer da kam. Ne? Also da hat aber keiner von der Technik der Argentinier gesprochen, sondern hat jeder nur von der Technik von Messi gesprochen. Aber hinter ihm waren ein paar Jungs da, die haben alles abgeräumt, was es zum Abräumen gab. Und deswegen finde ich es toll, dass wir also mit dem Robert Andrich und auch mit Pascal Gross zwei Typen haben, die lang mal hin. Und dann muss dann entscheiden, wie er sich am besten ergänzt. Aber ich finde es top, dass aus zu einem späteren Zeitpunkt der Karriere dann so ein Sprung machbar ist. Und das hat er total verdient, absolut total verdient.
Ja, finde ich auf jeden Fall auch gut, dass der Bundestrainer bzw. Nationaltrainer auch einfach mutig sind in gewissen Entscheidungen. Du hast Pascal Gross angesprochen. Nach seinem Wechsel von Ingolstadt auf die Insel war für viele ja einfach weg vom Fenster, beziehungsweise viele haben gedacht, ja, okay, ob das jetzt mal noch was wirklich wirkt in der besten Liga der Welt, schwierig, weiß man nicht, aber über jetzt, glaube ich, schon 6, 7, 8 Jahre ist das absolutes Top-Niveau, was Pascal Gross da zeigt.
Ja.
Und wenn man sich Spiele von Brighton anguckt, dann weiß man auch ganz genau, wie wichtig der Junge für die Mannschaft ist. Und da geht es nicht immer nur nach Toren und Scorern und Vorlagen, sondern auch einfach das Ganze drumherum, was er quasi alles macht, damit andere sozusagen glänzen können. So, was ein Robert Andrich wegräumt, damit ein Toni Kroos jetzt zum Beispiel auf der 6 oder auf der 8 glänzen kann. Das ist ja für viele nicht so im ersten Blick quasi, aber umso schöner, wenn das dann auch von Nationaltrainern berücksichtigt wird. Wir haben jetzt schon viel über auch Thomas Müller gesprochen oder du und über Toni Kroos wurde auch, glaube ich, schon genug gesagt, absoluter Weltklasse-Spieler, Top-Mann. Wenn wir eine Reihe weiter nach vorne gehen, ich weiß so, wir hatten so vor anderthalb Jahren wurde gesagt, Deutschland hat keinen richtigen Neuner mehr. Jetzt haben wir Füllkrug, Havertz und Dennis Undav. Jetzt ist es quasi schon so ein halbes Luxusproblem. Wie würde denn der Stürmer Jürgen Klinsmann da vorne am ehesten sehen? Ist es der bullige Stürmer Niklas Füllkrug? Ist es der Räume schaffende Kai Havertz oder ist es der auch perfekt als zweiter Stürmer agierende Dennis Undav? Oder ist es genau das Gute, dass man halt diese Variabilität hat?
Also sicherlich ist es gut, dass man die Variablen da hat. Na, verschiedene Typen und dementsprechend je nach Spiel dann sagen kann, also ich mache es mit einer falschen Neun, mit Havertz, oder ich mache es mit einer richtigen Neun, mit Füllkrug oder mit Undav. Mehr Brechertypen und stehen ihrem Mann, aber machen auch die Tore, die Dinger rein, wenn die Bälle irgendwo im Strafraum dann runterfallen. Ich glaube, was enorm wichtig ist in dem Turnier, ist einfach die Frage, wie sich ein Florian Wirtz weiterentwickelt jetzt nach dieser Megasaison mit Bayer Leverkusen und wie jetzt ein Musiala rauskommt aus diesem Jahr, turbulenten Jahr beim FC Bayern. Ja, weil gerade Musiala für mich, also beide sind fantastische Spieler und Talente, die alles offen haben für die Zukunft, na, die wirklich ihre eigenen Geschichten schreiben können jetzt die nächsten 10, 15 Jahre und einfach dieses Talent, dieses ganz besondere Talent und Potenzial mit sich bringen für eine ganz große Karriere. Ne? Jetzt wird so praktisch eine Bestandsaufnahme gemacht bei der Europameisterschaft. Jetzt werden sie uns Antworten geben auf unsere vielen Fragen. Wie weit sind sie wirklich schon? Gell? Und mir hat es total wehgetan. Ich war in Katar die ganze WM für die FIFA am Arbeiten und habe alle deutschen Spiele gesehen. Und eigentlich der am meisten wehgetan hat, aufgrund dieses Fiasko, das die deutsche Delegation da von sich gegeben hat, war für mich Musiala. Weil Musiala ja eigentlich nur dahin wollte, Fußball zu spielen. Er wollte ja nur mal zeigen, was er drauf hat. Hey, da ist ein Jude Bellingham, da sind weitere junge Talente. Er wollte einfach mal aufsteigen in dieser Kreis dieser besonderen Talente bei einer Weltmeisterschaft. Ne? Und er hatte auch total das Zeug dazu, weil er war gut drauf und er wollte einfach nur jetzt zeigen, wie gut er ist. Und dann haben wir uns halt mehr um Politik gekümmert als um Fußball, leider. Und haben ganz, ganz schlechtes Bild abgegeben mit Deutschland in Katar. Und jetzt wünsche ich ihm einfach, dass er mal so richtig frei, free spirit und unbelastet in diese EM geht mit einem jungen Trainer, der ihm da alle Hilfe gibt und alle Motivation gibt und Freude gibt. Und gleichzeitig dann auch noch vorne dann auf der anderen Seite, je nachdem wie sie rotieren, ein Florian Wirtz findet, der fast ähnlich ist, also in diesem Spielformat. Und wenn du dann dazu noch setzt als Neuner, da das ist dann, ich glaube, da hast du jetzt verschiedene Varianten. Ich sage jetzt mal, wenn die europäische Fußballszene Wirtz und Musiala gemeinsam auf dem Platz sieht, ne? Und dann läuft auch in der Mitte ein Havertz rum, der die Räume aufmacht. Oder ein Füllkrug, der dann da ist. Ja, ich sag dir, die werden viel Respekt haben. Viel, viel Respekt haben für die deutsche Mannschaft bei dieser Europameisterschaft.
Das glaube ich auch. Ich meine, wie gesagt, wir kommen von schwachen und schlechten Turnieren, muss man da wirklich sagen, wo man ja auch als einfacher Fan einfach enttäuscht war von der Mannschaft. Und jetzt sieht man, man hat einen Florian Wirtz, absolutes Top-Talent. Man hat einen Jamal Musiala, absolutes Top-Talent. Du hast einen Leroy Sané, der im 1 gegen 1 immer mal für den einzelnen Moment perfekt ist, wie man jetzt im Hinspiel in der Champions League im Halbfinale gegen Real Madrid gesehen hat, wo er auf einmal in die Mitte zieht und du kannst es nicht verteidigen. Du hast einen Ilkay Gündogan, der immer noch bei Barcelona absolute Top-Leistungen bringt. Du hast einen Shooting-Star mit Chris Führig, plus die dann noch die Stürmer vorne, über die wir eben gesprochen haben. Das macht es aber auch jetzt auch nicht einfach für Jürgen Nagelsmann, da zu sagen, ja gut, jetzt habe ich aber vor meinen zwei Sechsern, Achtern drei Offensive, wen nehme ich denn da? Also da stehen, glaube ich, viele schwierige, emotionale Gespräche an, oder?
Ja, aber das kann er ja wirklich gut. Also ich meine, ich kenne ihn jetzt, Julian, ich habe ihn mal vor ein paar Wochen noch getroffen in Herzogenaurach, da war zufällig am gleichen Tag da bei Adidas zu Besuch. Ich glaube, es ist einer seiner Vorteile, weil er sehr jung selbst noch ist. Ne? Also für ihn ist es auch noch viel einfacher, sich in die Köpfe dieser jungen Generation reinzuversetzen und mit dem, was sie sich da jeden Tag praktisch in ihrem Alltag auseinandersetzen, für ihn noch viel, viel verständlicher als jetzt für einen älteren Trainer in dem Sinne. Das macht mich eigentlich so positiv auf diese Europameisterschaft, weil er diese Kommunikationswege findet, mit diesen Kerlen umzugehen, sich auf ihrer Wellenlänge irgendwie einzuklinken und Späße zu machen und ihm Dinge mitzugeben, wie er das jetzt halt sieht und wie er es spielen lassen will und alles. Und es ist alles irgendwie jetzt mal endlich wieder ein bisschen erfrischend. Das hoffe ich einfach, dass sie diese Leichtigkeit mit ins Turnier nehmen, diese Lockerheit mit ins Turnier nehmen. Und klar, die wollen alle Europameister werden. Jeder will Europameister werden. Aber du darfst dir da auch nicht einen zu großen Stress draus machen. Aber du musst auch an dich selbst die Ansprüche stellen. Hey, wir repräsentieren Fußball Deutschland und Deutschland ist viermal Weltmeister und dreimal Europameister. Jetzt wird es halt an der Zeit dann, dass wir mal ein richtig geiles Turnier wieder abspielen da. Und vielleicht schaffen wir es dann auch, ins Endspiel zu kommen. Und also ich sage jetzt mal, wenn du in die letzten vier kommst, dann ist ja schon super. Und dann ist alles da, um das vielleicht auch zu gewinnen.
Eben, im Endeffekt sind es danach ja Mini-Entscheidungen, die dann halt da verantwortlich sind, ob du dann halt ja das große Ding ziehst oder es halt dann leider nicht reicht. Wir haben jetzt schon sehr viel über den aktuellen Kader gesprochen. Wir versuchen uns in dem Podcast hier auch immer an Hot Takes, sei es an Transfers und Gerüchten, die eventuell passieren werden. Ich habe mich schön auf die Nase gesetzt und mich festgelegt, dass Julian Nagelsmann Trainer beim FC Bayern wird und zwei Tage später hat er abgesagt und beim DFB verlängert. Also ich kann es zumindest nicht sehr gut. Aber wenn ich jetzt dich nach einem Hot Take fragen müsste für die anstehende Europameisterschaft, hättest du eins parat?
Also ich kann mir gut vorstellen, dass Harry Kane seinen ersten Titel holt, in Deutschland Europameister zu werden.
Auch nicht verkehrt.
Ja.
Und sein Fluch quasi bricht.
Ja, genau. Ja, weil alle sagen, jetzt ist er zum FC Bayern und macht über 30 Tore und hat immer noch keinen Titel gewonnen. Und ich fieber mit dem mit, ich mag den so gerne. Und dann mache ich immer im Scherz mit den englischen Kollegen, sage ich, ja, passt auf, vielleicht holt er sich den Europameistertitel gerade in Deutschland als seinen ersten großen Titel. Also, weil die Engländer sind irgendwo auch, die sind fällig. Irgendwie sind sie fällig. Ja, haben jetzt drei wirklich sehr, sehr gute Turniere gespielt, hat es aber trotzdem nicht gereicht. Die letzten zwei Weltmeisterschaften und auch die Europameisterschaft. Ich war dort beim Endspiel und die haben sie hergeschenkt, also das gegen Italien. Und irgendwie habe ich da das Bauchgefühl, die sind fällig, die Engländer sind fällig. Ne? Und Harry Kane setzt sich dann vielleicht gerade dann noch in Deutschland die Krone auf, die er endlich braucht. Aber sonst natürlich bin ich totaler Deutschland-Fan und fieber aber alles mit, was die deutschen Spieler betrifft.
Ich habe auch auf jeden Fall Längen auf dem Schirm. Dafür ist der Kader in der Breite auch einfach so stark besetzt. Auf jeden Position können sie quasi frei auswählen, welchen Premier League Topstar oder internationalen Topstar sie jetzt da aufstellen wollen. Ich sehe es bei Frankreich ähnlich, aber ein bisschen schwächer als die Engländer. Aber wenn man jetzt dann weitergeht Richtung Spanien, Italien und Co., da würde ich sagen, da ist Deutschland mindestens auf Augenhöhe von der Kaderqualität, wenn nicht sogar vielleicht ein Stück drüber. Wenn man halt vielleicht auch ein bisschen, ich will nicht sagen Losglück, weil der Weg ist ja vorgeschrieben, aber wenn man halt vielleicht ein bisschen das Glück hat, Frankreich wird nur Gruppenzweiter oder man geht den halt irgendwie ein bisschen aus dem Weg im Turnierbaum, dann würde ich auch sagen, Halbfinale ist auf jeden Fall möglich und wäre auf jeden Fall, würde ich schon sagen, für den Großteil nach den letzten schwachen Turnieren zufriedenstellend. Ihr Turnier als Bundestrainer, Ihre Heim-WM, die war alles andere als enttäuschend. Beziehungsweise der Ausgang natürlich im Endeffekt, das Ausscheiden im Halbfinale sehr, sehr schade und sehr enttäuschend, aber der generelle Heim-EM war ja ein absoluter voller Erfolg. Jetzt wollen wir natürlich auch nochmal aus Ihrer Sicht als Bundestrainer über so eine Kadernominierung sprechen. Wie läuft sowas ab? Wenn ich dich jetzt hier schon mal hier habe, dann möchte ich natürlich nochmal ein paar Insights sozusagen raushauen oder von dir hören. Jetzt bin ich schon wieder in Sie gerückt. Gab es 2006 bei der Kadernominierung auch ein paar Härtefälle, wo du gedacht hast, boah, den muss ich jetzt anrufen, den muss ich kontaktieren, den muss ich zu Hause lassen. Kevin Kohani wurde zum Beispiel nicht nominiert. Wie war es da?
Das sind dann schon die härtesten Momente für einen Trainer. Also der gesamte Trainerstab natürlich, aber du als Cheftrainer, du hast den Job, die Leute abzutelefonieren und ihnen zu sagen, pass auf, es reicht einfach nicht, um in den 23er-Kader jetzt reinzukommen. in dem Moment, in dieser Bestandsaufnahme in dem Moment. Und Kevin, du hast ihn angesprochen, Kevin war mit Sicherheit einer der schwierigsten Telefonate. Und das sind dann Gespräche, die du führen musst, aber die du auch so mitfühlst mit dem Spieler, weil du warst ja selber auch Spieler, dass du dich da reinversetzen kannst, was da jetzt für eine Welt bei denen zusammenbricht. Da weinst du mit, wenn der Spieler weint, und du fühlst dich irgendwie verantwortlich dafür, für diese Gefühlsmomente jetzt. Aber trotzdem musst du da durch. Du musst das machen, du musst den Hörer abnehmen, du musst die Leute dann, die sind ja darauf vorbereitet, dass eventuell ein Anruf kommt, und dann muss es halt durchziehen. Und das war auch 2014 bei der WM in Brasilien, als ich Nationaltrainer von den USA war, war das, wir waren mit 30 Spielern im Trainingslager, und da habe ich dann praktisch am Vorabend haben wir dann den Kader reduziert auf die 23, und am nächsten Morgen habe ich einen am anderen praktisch einbestellt auf einen Kaffee in Person. Und das sind dann Momente, also wo der Spieler gegenüber sitzt und weint und zusammenbricht oder wütend wird und dir sagt, das ist ein Fehler, ich bin besser, ich kann das besser und das. Und dann musst du dann ja total raushalten, weil jeder Spieler hat seine Schwächen und Stärken, und du kannst es nie praktisch miteinander vergleichen. Also du kannst das ganze Gesamtbild der Mannschaft dem Spieler jetzt nicht erklären in 5 Minuten. Ja, das geht ja gar nicht. Und das sind alles also wirklich so hochemotionale Momente, da musst du ganz ruhig bleiben und mitfühlen mit dem Spieler, aber auch klar sagen, es ist einfach so jetzt entschieden, tut mir echt leid. Und dann steht der Spieler auf und dann gibst du eine Umarmung, wenn er mitmacht, und wenn nicht, dann ist halt erstmal ein bisschen Eiszeit angesagt. Aber das sind schon Momente für Trainer, die er nicht vergisst. Also ich habe keinen dieser Momente vergessen, und weil es halt schon wirklich auch Momente sind, wo du jemand einen richtigen Traum wegnimmst. Und einen Traum, der zu einer WM gehen möchte oder zu einer EM jetzt gehen möchte, darauf hinarbeitet, das ganze Jahr, die ganzen Jahre, und dann kommt jetzt ein Trainer, der hat halt die und die Vorstellung und sagt, aber ich nehme an den und den mit. Dann brechen da Welten zusammen. Und das sind dann halt diese Momente, die das Leben eines Trainers wirklich dann auch mitprägen und ja, schwer machen, aber das gehört halt mit zum Job dazu.
Hat man sich auch leider in dem Moment für mitentschieden, dass man solche Gespräche führen muss. Julian Nagelsmann hat ja auch auf der PK am Donnerstag gesagt, dass er diese Art der Gespräche nicht unbedingt mag, die dazugehören, und sie für ihn auch sehr, sehr schwierig waren. Ich glaube, ja, unser Eins kann sich das nur ansatzweise vorstellen, wie das dann ist, wie gesagt, wenn man jemanden den Traum zerstört, bei einer Heim-EM dabei zu sein. Bei dir war es jetzt eine Heim-WM sogar, auch das erste große Turnier quasi als Nationaltrainer dann. Wie war das? Ich habe es schon am Anfang schon angesprochen, es gibt hier 83 Millionen Bundestrainer, die alles besser wissen. Wie war das als Trainer in der Zeit selber? Hat man da von außen irgendwas mitbekommen? Lässt man das an sich ran oder versucht man das wirklich so gut es geht auszublenden?
Ich glaube, bei uns war das Tolle an dieser Heim-WM 2006, dass wir uns 2 Jahre lang schon sehr intensiv darauf vorbereitet haben, aber auch emotional irgendwie versucht haben, ein bisschen so einzupegeln. Wir alle wollten mit ganz Fußball Deutschland ein Fest veranstalten. Wir wollten einfach natürlich als Mannschaft, wir wollten erfolgreich sein und wenn möglich Weltmeister werden. Das ist ja klar. Die Mannschaft war eine sehr, sehr gute Mannschaft mit Führungsspielern. Ich sage jetzt mal Michael Ballack, Oliver Kahn, Jens Lehmann, Thorsten Frings, Bernd Schneider und dann aber auch jungen Kerlen, die jungen Wilden, die dann reinkamen. Miro Klose war natürlich dabei, aber dann halt Poldi und Schweini. Und also wir hatten ja so viel Qualität auch, ne, dass uns dann auch ein bisschen positiv gestimmt hat, auch wenn die WM zuvor oder die EM zuvor, sag ich mal, die Europameisterschaft, nicht so geklappt hat. Gell? Die WM ja schon, weil 2002 wurde man immer noch Vizeweltmeister mit Rudi Völler. Das war super. Ja, aber ich glaube, das Schwierige oder ich sage jetzt mal das Interessante daran war einfach, wie können wir die Mannschaft daraufhin einstimmen, dass das für Deutschland als Land eine einmalige Chance ist, sich ganz neu in der Welt zu präsentieren. Das war eigentlich so dieser Gesprächspunkt bei jedem Länderspiel, wo man sich getroffen hat. Wie können wir unseren Jungs das Gefühl geben, dass das was ganz, ganz Außergewöhnliches sein wird? Die Chance nach der Wiedervereinigung der ganzen Welt zu zeigen, was Deutschland darstellt, wie Deutschland ist, wie ticken wir Deutschen eigentlich, ne? Und die Politik hat sich da mit verschrieben, die Wirtschaft, die, also alle haben praktisch die WM ja so als ihre WM dann auch so bezeichnet. Und dazu brauchst du halt dann auch eine erfolgreiche Nationalmannschaft. Ne? Also du musst dann ein Turnier spielen, das einfach auch die Leute mitnimmt und denen Freude gibt und Spaß gibt. Und dann hat das halt super geklappt mit dem Auftaktspiel. Gleich 4 Tore gegen Costa Rica. Und dann war so ein bisschen, ja, einfach und die Sonne kam raus. Dann waren 4 Wochen lang Sonnenschein in Deutschland. Das gibt es ja auch ganz selten. Und hat dann alles eigentlich gepasst. Und was das Schöne war, dass die einfach da, die Menschen in Deutschland haben sich diese WM auch sich selbst kreiert und sich mitreißen lassen und ihre Gefühle zu zeigen. Die Fahnen aus den Fenstern, die Fahne am Auto hingemacht und einfach jetzt mal Spaß haben, Freude haben und hoffentlich, ja, hoffentlich werden wir Weltmeister, aber wenn nicht, dann haben wir trotzdem eine super Weltmeisterschaft erlebt. Und so sind die Gefühlswelten dann praktisch immer größer geworden, ne? Diese Welle wurde immer größer. Und für uns als Mannschaft, wir sind dann mitgeritten auf der Welle und mit dem großen Ziel, ins Endspiel zu kommen, dass dann die Italiener was dagegen hatten im Halbfinale. Aber das ist der Fußball. Der Fußball kann dich so von der Gefühlslage mitreißen, mitnehmen. Und immer dann, wenn solche Momente, ganz besondere Momente entstehen, ist auch für das jeweilige Land, also jetzt für uns als Fußball Deutschland, ein ganz spezieller Moment gekommen. Also man kann sich zurückerinnern, war das die 54er-Mannschaft, war für uns die Mannschaft, die uns wieder hat, ja, den Kopf hochnehmen lassen. Ja. Dann kam die phänomenale 74er- und 72er-Mannschaft mit Franz Beckenbauer und Paul Breitner, Bertie Vogt und Günter Netzer und Sepp Maier, diese unglaubliche Mannschaft, die weltweit seinesgleichen suchte, aber auch zu einer gewissen Zeit, in einer weltwirtschaftlichen, sage ich jetzt mal, problematischen Zeit, diese Momente erlebt hat, na, mit der Ölkrise und allem drum und dran. Und wir mit der 90er-Mannschaft, wir waren so die Wiedervereinigungsmannschaft in einem gewissen Sinne. Und dann kam die 2006-Chance, die uns ja wirklich Franz Beckenbauer durch seine unermüdliche Arbeit nach Deutschland gebracht hat, diese Weltmeisterschaft. Und dann damit kam die Chance, oh, wir können ja jetzt der Welt mal zeigen, was dieses einheitliche Deutschland, wie wir sind. Wer sind wir? Oder was wollen wir sein? Und diese Chance hat Deutschland genützt. Diese Chance, also der Gastfreundlichkeit, der multikulturellen Denkweise, Mehrsprachigkeit, alle diese Elemente kamen dann rein. Und die Mannschaft hat sich damit vermischt. Und die Mannschaft hat dann praktisch richtig Spaß gehabt am Fußball, und hat ein geiles Turnier gespielt. Und daraus wurde dann praktisch dieses Sommermärchen, das einfach mehr war als jetzt der Fußball selbst. Das war einfach eine Gefühlswelt, die wir alle miteinander erleben durften, teilen durften. Und wir haben Hunderttausende von ausländischen Fans mit auf diese Reise genommen, diese 4 Wochen. Und da werde ich heute überall in aller Welt angesprochen. Von Fußballfans, die aus Südamerika kommen, aus Asien, die bei dieser WM in Deutschland waren. Und die sagen, oh, wir konnten uns gar nicht vorstellen, dass ihr Deutschen so seid, dass ihr abfeiert, Party macht, dass ihr Fanmeilen habt, dass ihr, egal wo wir hingereist sind, die waren alle so lieb und so nett und so. Und das zeigt ja halt diese Tragfähigkeit des Fußballs, weil sich halt im Fußball alles irgendwo auf einer emotionalen Ebene abspielt.
Du hast es schon gesagt, Fußball verbindet, ist einfach wunderschön zu sehen, dass ja sowas Schönes dabei rausgekommen ist. Nichtsdestotrotz, du hast die ganzen Chancen angesprochen, die man mit dem Turnier hatte und im Endeffekt ja auch das erreicht hat. Du hast angesprochen, Politik, Wirtschaft und Co. hat sich angemeldet, hat sich versucht einzumischen quasi. Das ist natürlich aber auch im Gegensatz dazu dann ein unfassbarer Druck, der auf der Nationalmannschaft und auf dem Bundestrainer eigentlich dann schon liegt. Oder kann man das auch irgendwie ausblenden?
Nein, also ausblenden kannst du das nicht und darfst du auch nicht. Also das ist ja auch Teil deines Jobs, ne? Also wenn du Nationaltrainer sein darfst, dann ist das eine riesen Ehre und dann musst du auch halt diese Elemente mitnehmen. Aber ich sage jetzt mal, im Profisport generell, du lernst ja von klein auf ein bisschen mit Druck umzugehen oder mit der Erwartungshaltung. Und ich glaube, wenn du mit Hochleistungssportlern diskutierst und sprichst, dann werden dir fast alle immer sagen, dass die höchste Erwartungshaltung oder der höchste Druck dir eigentlich immer nur selbst machst. Also du willst halt einfach unbedingt gewinnen. Du willst Europameister werden, du willst Weltmeister werden, wenn du die Chance hast dazu, ne? Und in jeder Sportart machst du dir den Druck eigentlich am meisten immer selbst. Was jetzt dann die Öffentlichkeit drüber denkt oder sagt oder tut, das ist ja in deinem Ermessen jetzt, inwieweit du das mitnehmen möchtest, ne? Ob du jetzt Fernsehen schaust, ob du die Zeitung liest und wie du jetzt da damit umgehst. Bei mir war es jetzt persönlich immer so, bei Turnieren habe ich eigentlich nie was gelesen oder wenig Fernsehen geschaut. Ich habe wirklich versucht, mich auf die paar Wochen da so zu konzentrieren, dass ich das Maximum aus mir raus ziehen kann, hoffentlich. Aber da ist auch jeder ein bisschen anders, ne? Manche sind viel lockerer mit dabei. Jetzt vor allem diese Generation heute, die lebt ja mit Social Media. Das ist ja für die ganz normal, ne? Dass sie am Handy sind und schauen, was auf Instagram und TikTok und überall abläuft, ne? Das hat unsere Generation ja gar nicht so miterlebt. Das Wichtigste ist an sich dann immer das innere Leben einer Mannschaft. Na, also wenn man mit der Mannschaft zusammen ist, am Trainingsplatz, beim Essen, beim Kaffee trinken, egal was, dass du da einfach spürst, dass du mehr oder weniger auf der gleichen Wellenlänge liegst, dass wir auf dem richtigen Weg sind mit dem, wie wir trainieren, wie wir die Dinge umsetzen. Und dann gehst du natürlich vom Spiel zu Spiel. Also du schaust auch nie über ein Spiel hinaus, drüber hinaus. Also du schaust jetzt nie beim ersten Gruppenspiel, denkst du ans dritte Gruppenspiel, sondern du sagst, es geht einfach nur das erste Spiel. Und dann sagst du, jetzt kommt das zweite Spiel. Also du gehst wirklich nur von Spiel zu Spiel. Da ist keiner dabei, der sagt sich, okay, war aber im Endspiel wäre mir der lieber. Und du bist noch in der Gruppenphase. Aber dann, wenn du so denkst, dann bist du schon nach der Gruppenphase zu Hause. Ja, dieses innere Leben einer Mannschaft, einer Gemeinschaft. Und diese Gemeinschaft einer Nationalmannschaft ist ja immer mehr gewachsen über die letzten Jahrzehnte an Betreuerstäben, an Leuten, die mit der Mannschaft direkt zu tun haben. Bei uns damals 90 waren es vielleicht, da waren es 20, 23 Spieler und da waren es vielleicht 15, 18 Stabsleute, also von den Medizinern zur Presseabteilung, zum Administratoren und so. Heute reisen die in einem Tross praktisch mit, du hast jetzt 26 Spieler, du hast einen Trainerstab mit vielleicht 10, 15 Leuten und dann hast du wahrscheinlich nochmal 40, 50 Leute, die irgendwelche anderen Funktionen haben. Ist ja ein ganz anderes Volumen geworden. Auch das ist anders, ja? Aber so ist halt die Entwicklung im Profisport allgemein. Und das ist dann, es kommt immer darauf an, wie sich denn da die Chemie dieser Gemeinschaft über diese 5, 6, 7 Wochen hinweg dann trägt und dass der eine von den anderen da ist, dass du auch mal, was weiß ich, dich mal fetzen kannst, dass du einfach mal auch Meinungsverschiedenheiten haben kannst, aber immer praktisch das Ziel fest irgendwie gedanklich hast, dass du hier bist, weil du das Turnier gewinnen willst.
Weißt du, was ich gut fand, dass wir über eine Stunde gebraucht haben, bis wir zur ersten Fußballfloskel mit "Wir denken von Spiel zu Spiel" gekommen sind. Wir haben es geschafft, eine Stunde ohne Floskel.
Ohne Floskel.
Aber nichtsdestotrotz soll natürlich auch dazugehören, eine Floskel darf nicht fehlen von Spiel zu Spiel denken. Die Aussage dahinter war natürlich selbstverständlich richtig. Das möchte ich natürlich nicht abstreiten. Wenn wir bei der WM 2006 sind, wo du schon sehr, sehr viele schöne Sachen auch zu erzählt hast, gibt es für dich einen Moment, der bei dir immer im Kopf ist, wo du als erstes dran denkst, wo du sagst, das war unfassbar oder den werde ich nicht vergessen?
Ja, ich glaube, von so einem Gefühlsausbruch in einem Extrem, in einem richtigen Extrem, ich glaube, da würden dir viele sagen, auch von der Mannschaft wahrscheinlich, war dieser Moment Oliver Neuvilles Tor von David Odonkos Flanke, ne? Weil da einfach ein ganzes Stadion drauf gewartet hat, ne? Wir waren schon in der Nachspielzeit und wir haben so gepusht von der Bank, weil ich gesagt, das kann doch nicht sein, das kann doch nicht sein, dass wir dieses verdammte Tor nicht schießen. Ich glaube, das war auch so dann, nicht nur, dass du da damit natürlich automatisch weiter warst in der nächsten Runde, sondern du spürst mit deinem Publikum, mit allen, mit den Spielern auf dem Platz, mit den Spielern auf der Bank und allem, du spürst, dass sich jeder dieses Tor herbeisehnt und diese Gefühlswelt miterlebt und dann passiert's und da habe ich gemerkt, so jetzt ist Deutschland bereit für die WM hier. Jetzt hat's jeder begriffen in Deutschland, dass diese WM was ganz Besonderes werden kann. Ich glaube, das war auch so, das war wie ein Vulkanausbruch, dieser Moment im Westfalenstadion und von da an war die Welle, die wurde aus einer, sei es mal in einer kleineren Welle, waren wir auf einmal auf einer Megawelle. Und die sind wir dann geritten bis zum Schluss.
Ja, ich glaube, da erinnert sich auch jeder Deutschland-Fan sehr, sehr gerne dran und konnte da sehr gut mitfühlen, wie du das gerade beschrieben hast. Wie konnten wir bis jetzt noch kein Tor machen? Ja, sehr, sehr, auf jeden Fall ein sehr, sehr unfassbarer Moment, da, dass Oliver Neuville den nach der, ja, sehr, sehr scharfen Flanke da reingestochert und reingewuchtet hat. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Wir sind jetzt nach knapp einer Stunde mit den Themen eigentlich durch, die wir besprochen hatten im Vorfeld. Ich hätte jetzt noch ein kleines aus Aktualitätsgründen, und zwar Thomas Tuchel hat jetzt endgültig gesagt, er möchte nicht weitermachen beim FC Bayern. Also die Entscheidung aus dem Februar bleibt bestehen. Du als ehemaliger Bayern-Trainer hast natürlich jetzt da natürlich bestimmt auch einen eigenen bestimmten Bezug dazu. Nach Alonso, Nagelsmann, Rangnick und jetzt auch Tuchel, der Nächste, der Nein sagt. Das wirkt alles irgendwie nicht so richtig Bayern-like. Und also erstmal wirkt es nicht so richtig Bayern-like. Die Frage an dich: Und welchen Kandidaten wird es denn jetzt überhaupt noch geben?
Ja, also ich denke, dass da überhaupt gar kein Zeitdruck da ist, auch nicht für den FC Bayern im Moment. Also die werden sich jetzt in Ruhe, praktisch die Saison geht jetzt zu Ende, die schauen sich den globalen Markt an und ich sage jetzt mal, auf dem internationalen Trainermarkt wird sich wahnsinnig viel tun diesen Sommer. Also ob das jetzt, ich weiß nicht, Manchester United ist, ob das Juventus Turin ist, ob das, ja, es sind so viele Clubs dabei, also internationale Top-Clubs sind dabei, praktisch einen Trainer zu wechseln diesen Sommer, dass da für den FC Bayern eigentlich gar kein Stress besteht, jetzt innerhalb der nächsten 2 Wochen einen Trainer präsentieren zu müssen. Ja. Es ist natürlich ein bisschen ein Tohuwabohu der letzten Monate, das jetzt beim FC Bayern passiert ist und wie sie das durchlebt haben, das ist sowas waren wir in der Form eigentlich noch nicht gewohnt, aber die werden das jetzt runterfahren, das Thema, und die werden auch einen sehr, sehr guten Trainer finden. Also da habe ich überhaupt gar keine Bedenken, weil der FC Bayern ist einfach eine Hausnummer in der Fußballwelt, wo Trainer immer ein großes Interesse dran haben, absolut ein großes Interesse dran haben. Und deswegen wird sich das auch wieder regulieren. Aber es hat halt auch ein bisschen mit zu tun, dass diese große Überraschungsmannschaft Bayer Leverkusen richtig mal den Markt aufgemischt haben und die Bundesliga aufgemischt haben und für Furore nach wie vor sorgen und den Bayern erstmal so das Rampenlicht weggenommen haben für einen Moment. Ne? Und man war es halt gewohnt, dass wenn das mal so weit kommt, dass eine Mannschaft so gefährlich wird, dem FC Bayern, dass in der Regel halt immer den Trainer und auch die ein, zwei besten Spieler dann wegschnappen. Und das hat dieses Mal nicht geklappt. Ne? Es hat nicht geklappt und Xabi Alonso hat gesagt, er macht da weiter und Florian Wirtz hat gesagt, er spielt dort weiter und ja, das ist ein bisschen ungewohnt, sage ich jetzt mal, für den FC Bayern. Aber die werden das in aller Ruhe jetzt durchdiskutieren und Lösungen finden. Aber natürlich für einen Fußballfan und vor allem natürlich auch für die Medienlandschaft ist das ein Fressen, was sie da diskutieren können und spekulieren dürfen. Und da wird natürlich jetzt die Spekulation weiterlaufen, bis sie dann letztendlich ja einen guten Mann gefunden haben.
Absolut. Und da könnt ihr euch natürlich auch sicher sein, wenn ihr jetzt zuhört. Ihr werdet hier in dem Podcast natürlich auf dem Laufenden gehalten, wenn es da neue Gerüchte beziehungsweise dann den nächsten Bayern-Trainer gibt. Vielleicht zu dir nochmal persönlich. Gibt es bei dir schon was in Aussicht? Gibt es was, wo du sagst, darauf hättest du nochmal besonders Lust, das reizt dich? Oder ist es gerade entspannt und Family Time? Wie sieht's da aus?
Ja, ne, eigentlich entspannt ist es nie. Nein, also ich bin dem Fußball wahnsinnig dankbar für viele Episoden, die ich mitmachen durfte und hoffentlich kommen noch ein paar dazu. Na, ich hatte jetzt dieses eine Jahr, richtig intensive Jahr mit Südkorea, das leider zu Ende ging, weil 2 Spieler aufeinander losgegangen sind vom Halbfinale im Asiencup und uns die Chemie dann kaputt gemacht haben und dann kam es zur Trennung. Aber als Erlebnis, also ich möchte da keinen Tag missen. Das war wirklich eine ganz tolle Lebenserfahrung, die ich machen durfte, mit wirklich super Spielern auch. Na, denke ich zwar Kim In-jae beim FC Bayern oder Sonny von Tottenham oder Kangin Lee von Paris Saint-Germain und das war eine tolle Lebenserfahrung. Und der Fußball hat mich irgendwie immer wieder überrascht. Ne? Immer dann, wenn ich dachte, ja, jetzt wird es aber ein bisschen ruhig, dann kam irgendwie wieder was, ist irgendwas über Nacht passiert und so. Für mich begeistert eigentlich im Fußball immer so dieses, dass du nie voraussehen kannst, was am nächsten Tag passiert. Also dieser Überraschungsmoment, dass er immer wieder kommt. Ich durfte jetzt auf 3 verschiedenen Kontinenten Mannschaften trainieren, miterleben. Dazwischendurch dann durfte ich für die Medien arbeiten, für die FIFA in Katar arbeiten, das Spiel analysieren. Und so gibt es eigentlich immer wieder Felder, wo du weiter lernen kannst, wo du dich beteiligen darfst und wo du mitmachen darfst. Und deswegen, ich denke schon, dass noch die ein oder andere Trainerstation dazukommen wird in der Zukunft. Aber für mich ist es einfach schön, irgendwie immer an diesem internationalen Geschehen teilzuhaben. Ne? Also das ist einfach auch so ein bisschen mein Lebensgang, ist halt der, dass ich immer irgendwie draußen war, auch außerhalb Deutschlands. Also die meiste Zeit meines Lebens war ich außerhalb Deutschlands. Und trotzdem bin ich mit Deutschland eng verbunden, bin ich immer wieder da gerne daheim, verfolgt natürlich die Bundesliga Woche für Woche, auch bei uns hier. Und dennoch hast du einen Blick auch auf das internationale Geschehen. Mein Sohn mittlerweile spielt bei Cesena in der zweiten Liga, also ist in Italien. Und mit England habe ich eine sehr starke Bindung nach wie vor. Und ja, lassen wir uns mal überraschen. Vielleicht kommt irgendwie wieder irgendwas Verrücktes dazu.
Ich bin sehr gespannt und freue mich auf den Moment, wenn wir ja hier bei Transfermarkt die Fixmeldung vermelden können, dass Jürgen Klinsmann was Neues, Schönes gefunden hat. Dann würde ich sagen, jetzt haben wir es. Vielen Dank für deine Zeit, für deine Expertise und für deine Einblicke, was die WM 2006 angeht. Hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ansonsten bleibt mir nichts anderes übrig, als euch zu bitten, natürlich den Podcast mit 5 Sternen zu bewerten, wenn er euch gefallen hat. Und einen Kommentar dazu lassen, was ihr zum Deutschlandkader sagt, wen hättet ihr mitgenommen, wen hättet ihr zu Hause gelassen? Und natürlich die alles entscheidende Frage, holen wir den Titel im Sommer 2024? Ansonsten, Jürgen, vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Und ein schönes Wochenende.
Gleichfalls, mach's gut. Tschüss.
Tschüss, tschüss.